Ich darf euch den Text für die heutige Predigt lesen, der im ersten Petrusbrief 1, die Verse 3 bis 9 steht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung.
Ja, guten Morgen. Wer mich nicht kennt, ich heiße Bernhard und ich darf hier seit Januar mit meiner Frau ein Trainee machen bei Mittendrin und heute auch zum zweiten Mal hier predigen. Und ich freue mich drauf, mit euch heute Morgen in diesen Text einzusteigen. Und Kathi hat es schon gesagt, wir befinden uns gerade in der Themenreihe Hier aber anders als Christ in dieser Welt leben. Und diese Themenreihe, die führt uns durch den ersten Petrusbrief. Petrus, der einen Brief schreibt an eine Gemeinde oder eigentlich an Menschen in verschiedenen Gemeinden, die alle eins gemeinsam haben. Und so hat uns Aaron das letzte Mal mit hineingenommen, dass sie Gäste in dieser Welt sind, auserwählte Gäste. Das hatten wir im letzten Gottesdienst, wenn die das letzte Mal dabei waren, erinnern sich vielleicht. Und heute geht es weiter und wir möchten so ein bisschen einsteigen in das Thema Hoffnung. Kathi hat uns da auch schon mit hineingenommen. Und ich finde das Thema Hoffnung, finde ich super passend zu dieser Themenreihe, wenn wir fragen, was bedeutet es eigentlich, als Christ in dieser Welt zu leben? Weil, wenn wir fragen, was eigentlich dazugehört zum Christsein, dann finde ich die Frage nach Hoffnung eine super gute Frage, weil sie auf Identität hinzielt. Für mich ist es so, also vielleicht kann man denken im christlichen Glauben, so, man hat es vielleicht im Hinterkopf, Glaube, Liebe, Hoffnung, so drei zentrale Kategorien des Christseins. Aber ich glaube, bei der Hoffnung ist es insgesamt eine gute Frage, wenn wir fragen, wer sind wir eigentlich oder was macht uns aus? Wenn wir diese Frage beantworten, was ist eigentlich deine größte Hoffnung? Dann würde ich sagen, wenn wir diese Frage mal ehrlich beantworten, dann sagt es eine ganze Menge darüber aus, wer wir eigentlich sind. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen bist und wie du zu diesem Thema Hoffnung stehst. Aber ich glaube, das Thema Hoffnung betrifft uns alle, weil Hoffnung ist was, was das Menschsein an und für sich ausmacht. Hoffnung, das gab es zu allen Zeiten, das gibt und gab es auch in allen Kulturen, auch wenn es vielleicht sich immer so ein bisschen unterscheidet. Kathi hat uns ja auch schon ein bisschen damit hineingenommen. Und ich glaube auch so, wenn man sich die verschiedenen Menschengruppen anguckt, vielleicht mal Kinder, die haben vielleicht andere Hoffnungen als Erwachsene. Die hoffen vielleicht, dass die Ferien nie zu Ende gehen. Da hat Kathi ja schon gesagt, es sind vielleicht keine so realistische Hoffnung, vielleicht eher ein Wunsch, aber für Kinder vielleicht manchmal eine wirkliche Hoffnung. Aber auch wir Erwachsenen hoffen. Da richtet sich die Hoffnung vielleicht auf andere Gegenstände. Vielleicht bekomme ich hoffentlich eine gute Arbeitsstelle nach meinem Studium. Oder vielleicht bekomme ich endlich einen Partner oder eine Partnerin, die ich mir schon so lange erhoffe. Aber auch wenn wir weiterschauen, vielleicht über unsere Landesgrenzen hinaus, zu Menschen in Kriegsgebieten, dann merken wir, dass Hoffnung noch mal ein bisschen schwerer konnotiert. Die sieht bestimmt ein bisschen anders aus als bei uns allen, die im Raum sitzen, außer ich denke auch, dass hier Menschen vielleicht sitzen, die genau aus oder Familie vielleicht auch in so Situationen haben oder insgesamt auch von schweren Lebenskrisen betroffen sind. Da verändert sich die Hoffnung im Leben. Und ich glaube, Hoffnung hat zwei zentrale Merkmale. Erstens ist Hoffnung auf die Zukunft gerichtet. Und hier hat Kadi jetzt schon gesagt, das unterscheidet das Ganze vom Wunschdenken. Ein Wunsch kann auch auf die Vergangenheit gerichtet sein, zum Beispiel. Ich kann mir auch wünschen, etwas nicht getan zu haben, aber ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr darauf, dass ich das gemacht habe. Dass das passieren kann, weil es ist ja schon geschehen. Aber der zweite Punkt, würde ich sagen, und das hat Kathi auch schon gesagt, wir hoffen auf etwas, aber wir haben es nicht ganz in der Hand. Wir können vielleicht was dafür tun, zum Beispiel, wenn ich mir gute Noten im Studium wünsche oder erhoffe, dann hoffe ich darauf, aber ich mache auch was dafür, hoffentlich. Dann lerne ich dafür, ich arbeite dafür, um diese guten Noten zu bekommen, aber es liegt doch nicht ganz in meiner Hand oft. Wir brauchen also diesen Realitätscheck. Können wir das, was wir hoffen, eigentlich überhaupt erreichen oder ist es unerreichbar? Wird es zu einem Wunsch denken? Aber eine weitere spannende Erkenntnis, die ich in der Predigtvorbereitung hatte, die ich vorher noch gar nicht, wo mir vorher noch gar nicht so bewusst geworden ist, wo mir vorher nicht klar war, ist, dass Hoffnung eigentlich durch die Geschichte hinweg gar nicht immer positiv bewertet war. Für mich war Hoffnung immer so ein ganz positiv belegter Begriff, aber zum Beispiel in der Antike und auch in der Umgebung des Neuen Testamentes, in denen Petrus diesen Brief schreibt, war Hoffnung gerade in der griechischen Welt gar nicht so positiv belegt. Hoffnung war eher was Negatives, weil die Meinung war, Hoffnung hält eigentlich davon ab, zu handeln. Wenn man darauf hofft, dass die Zeiten besser werden, dann kann man sich vielleicht zurücklehnen, aber man kommt nicht in das selbstwirksame Handeln und die Situation verbessert sich eigentlich nicht. Und erst durch das Aufkommen des Christentums, hatte ich ja auch schon gesagt, diese Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung, da wird Hoffnung eigentlich zu einer Tugend. Und da unsere Kultur ja auch sehr stark vom Christentum geprägt wird, ist bei uns heute Hoffnung eher positiv konnotiert. Und auch wenn wir in die wissenschaftliche Forschung schauen, dann sehen wir, dass Hoffnung eigentlich sehr viel positive Aspekte hat. Gucken wir zum Beispiel auf die Gesundheit, dann sehen wir, und es zeigen auch Studien, dass hoffnungsvolle Menschen schneller gesund werden. Und vor allem, wenn wir auf unsere Psyche schauen, dann sehen wir eigentlich das Gegenteil von Hoffnung in der Depression. Depressive Menschen, und ich weiß nicht, vielleicht haben von euch auch welche schon so eine Erfahrung gemacht oder kennen Menschen mit Depressionen, die halten uns absolut davon ab, Hoffnung zu haben. Wir werden hoffnungslos. Und gerade wenn Depression behandelt wird, merkt man, dass diese Hoffnungslosigkeit durch das, dass wieder eine Hoffnung hergestellt wird auf eine bessere Zukunft und auf es geht weiter, dass dann es anfängt, dass Depression geheilt werden kann. Und trotzdem stellt sich für mich, glaube ich, eine existenzielle Frage, wenn wir in unsere Welt schauen, hält Hoffnung eigentlich der Realität stand? Können wir überhaupt noch hoffen in unserer Zeit? Wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir eigentlich nur von Krisen überall. Es gibt Kriege, es gibt Seuchen, die sich ausbreiten, schauen wir in die Demokratische Republik Kongo. Wir sehen irgendwie einen Rückgang der Demokratien in der Welt und so weiter und so weiter. Und wenn wir auf ein großes Problem des Klimawandels zum Beispiel schauen, dann sehen wir, dass die Hoffnung eigentlich an und für sich in Frage gestellt wird, weil wenn sich Hoffnung auf was Zukünftiges richtet, dann wird eigentlich durch den Klimawandel die Zukunft per se in Frage gestellt, weil es gibt eigentlich gar keine große Frage mehr, wenn wir nichts mehr tun können, worauf sollen wir dann noch hoffen? Und ich habe euch ein Zitat gebracht auf der ersten Seite im Programmheft, könnt ihr das mitlesen. Da ist gerade zu dieser Frage nach der Klimakrise eigentlich eine ganz starke Stimme, Greta Thunberg, die dieses bekannte Zitat gesagt hat: Ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr meine Panik spürt. Ich will, dass ihr Angst habt und endlich handelt. Also wir sehen vielleicht auch heute, ist es eher, oder gibt es manche Stimmen, die eher wie in so einer antiken Kultur sagen, Hoffnung bringt uns überhaupt nichts, weil Hoffnung hält uns vom Handeln ab. Es gibt aber auch andere Stimmen zur Hoffnung. Jonas Gretlein, bin ich in meiner Vorbereitung über den gestolpert, der hat ein Buch geschrieben über die Hoffnung. Das heißt, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel. Also er nimmt auch mal ein großes Bild in die Hand und er sagt, auch über diese lähmende Seite der Hoffnung, Zitat könnt ihr auch lesen, ich glaube, dass es neben der lähmenden Seite der Hoffnung, so sagt Gretlein, auch die motivierende gibt. Die Hoffnung kann uns Kraft geben, das ist eine ganz wichtige Ressource. Und ich möchte jetzt am Anfang hier gerade mal eine Pause machen mit euch. Wir machen das manchmal so im Gottesdienst, dass wir eine kurze Pause in der Predigt machen und mal in diesen Tischgruppen, in denen ihr sitzt, euch über zwei Fragen unterhaltet. Die findet ihr auch im Programmheft. Und euch darüber mal austauscht. Und in ein paar Minuten geht es dann hier vorne weiter. Wenn ihr noch niemand habt an euren Tischen, dann setzt euch gerne zu anderen. Und wenn ihr euch nicht vorgestellt habt, wenn ihr euch nicht kennt, dann sagt mal gerne Hallo und sprecht mal über die zwei Fragen, die hier stehen. Und zwar, in welchen Situationen hast du dich schon einmal hoffnungslos gefühlt? Und was gibt dir Hoffnung? Und ich komme in ein paar Minuten wieder hier hoch, aber jetzt wünsche ich euch eine gute Unterhaltung. Sprecht mal über diese Fragen. Und wir wollen jetzt mal zusammen nochmal in diesen Bibeltext schauen, den wir vorher gehört haben und uns anschauen, was macht denn eigentlich christliche Hoffnung aus, die Petrus beschreibt hier. Und als ich die Predigt vorbereitet habe oder ich in den Vorbereitungen war, da bin ich als erstes irgendwie über diese Verse 6 bis 8 gestolpert. Und ich komme zu meinem ersten Punkt, die Hoffnung in der Realität von Prüfungen. Und ich lese nochmal den Vers 6, da steht, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Freuen und sogar jubeln, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, wenn wir Prüfungen von schwieriger Art durchmachen müssen. Was ist denn das jetzt hier warum kommt Petrus jetzt hier mit Prüfungen und mit schweren Zeiten? Und warum sollen wir uns darüber gerade auch noch freuen und sogar jubeln? Geht es nicht an der Realität vorbei, Freude im Angesicht von Leiden? Aber da habe ich gedacht, halt, ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Eigentlich trifft Petrus hier unsere Realität. Petrus weiß, dass unser menschliches Leben nicht immer Heiterkeit und Sonnenschein ist. Es kommen Prüfungen und Leiden. Und Petrus macht eigentlich so einen Realitätscheck, wie wir sagen, bei der Hoffnung, wir brauchen so einen Realitätscheck. Und Petrus stellt die christliche Hoffnung hier nicht in einen luftleeren Raum, sondern er sagt, hey, wenn wir hier in der Welt leben, dann erleben wir Prüfungen, dann erleben wir leidvolle Situationen. Und er schreibt diesen Brief auch an Menschen, die genau das gerade erleben, im Moment, wenn sie diesen Brief leben. Die Christen sind in einer Umgebung, die dem Christentum gegenüber sehr feindlich eingestellt ist und die oftmals verfolgt werden. Und Petrus sagt, die christliche Hoffnung, die muss nicht alles sagen, dass alles gut wird. Glaub nur und dann wird alles gut. Wenn du Christ bist, dann wirst du schon keine Probleme mehr haben. Die christliche Hoffnung, die muss die Realität nicht krampfhaft schönreden. Petrus setzt aber mit der Hoffnung, die er hier aufzeigt, einen Kontrapunkt gegen das Leiden in der Welt. Auch wenn das Leiden nicht aufgehoben wird. Das Leiden wird anerkannt. Aber Petrus weiß selber, es gibt Zeiten der Hoffnungslosigkeit, aber trotzdem schauen wir immer wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Er hat es selber erlebt. Ich finde es eine der eindrücklichsten Stellen in der Bibel, als Petrus sein großes Vorbild Jesus verleugnet, auf den er alle Hoffnung eigentlich gesetzt hat und gesagt hat, ich werde sogar mit dir sterben. Und dann, als die schweren Zeiten, die Prüfung kommt, wo der eigentlich dazu stehen hätte können, ja, ich folge Jesus nach. Da verleugnet er ihn dreimal und wer das schon mal gelesen hat, ich kriege da immer eine Gänsehaut, wenn ich das lese, das dritte Mal und als ihm das so bewusst wird, dass er Jesus verleugnet hat, rennt er eigentlich raus aus dieser Situation und weint bitterlich in kompletter Hoffnungslosigkeit. Also Petrus kennt Hoffnungslosigkeit und ich weiß nicht, wir sind alles Menschen, die in dieser Welt leben und wir alle erleben mehr oder weniger Situationen, die am Anfang vielleicht hoffnungslos aussehen. Ich habe das auch erlebt in meiner Familie, meine Schwester, die studiert gerade in Tübingen und eigentlich ihr ging es richtig gut und jetzt hat sie eigentlich von jetzt auf gleich hatte sie so einen, wie eine Art Post-Covid-Syndrom und es ging ganz viel plötzlich gar nicht mehr, was sie eigentlich von so einem fröhlichen und hoffnungsvollen Menschen erstmal komplett gecrashed hat, weil sie irgendwie nichts mehr machen konnte, weil nichts mehr war wie vorher. Alles hat sich irgendwie hat sich 180 Grad gedreht. Und bis jetzt hat sie immer wieder Zeiten, wo es ihr auch besser geht, aber diese Krankheit, die sie hat, das bleibt und das beeinträchtigt sie und sie ist in dieser Zeit und könnte total hoffnungslos sein. Auch wenn wir Christen sind, dann werden wir nicht von allem Leid bewahrt. Wir sind nicht immun von Leiden oder von Prüfungen. Aber Petrus stellt dem Ganzen diese große Hoffnung gegenüber. Am Ende von dem allen steht die Rettung. In Vers 5 schreibt er, Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Das Leiden hat nicht das letzte Wort. Und wir sehen nicht nur auf die Hoffnung, die irgendwann kommt, auf diese Rettung, sondern auch, dass Gott uns durch diese schweren Zeiten durchträgt. Dass Gott, der alle Macht hat, uns bewahrt in dieser Zeit und durch diese Zeit bringt. Also wir sind nicht vor dem Leid bewahrt, wenn wir an Gott glauben, aber er hat uns versprochen, er trägt uns durch diese Prüfungen und durch das schwere Leiden hindurch. Und Petrus, er setzt sogar noch einen drauf und sagt eben genau das, dass wir sogar Grund zur Freude haben. Weil Freude, das sagt er, Bewährung bringt. Und er bringt dieses Bild von Gold im Schmelzofen. Das Gold, wenn man das erhitzt, dann wird es flüssig und alle Fremdstoffe gehen quasi aus diesem Gold raus und das Gold wird nur noch kostbarer. Und genauso, das bringt quasi Petrus dieses Bild von Gold und setzt es mit dem Glauben gleich und er sagt sogar, hey, Gold ist schon wertvoll hier in der Welt und euer Glaube ist noch viel wertvoller. Und wenn ihr durch diese Zeiten durchgeht, dann erlebt ihr, dass euer Glaube kostbarer wird. Und ich glaube, dass es gerade dadurch geschieht, weil wir erleben, dass die Hoffnung, die wir haben und dass wir dieses Vertrauen, das wir auf Gott setzen, nicht enttäuscht wird. Dass Jesus da durchträgt und uns mit seiner Macht bewahrt, dass er mit uns durch die Schwierigkeiten durchgeht. Und wenn wir dann erleben, dann haben wir nicht nur irgendeine diffuse Hoffnung, wo wir sagen, ja, wir glauben das theoretisch, sondern wir erleben das ganz praktisch in unserem Leben. Und wichtig ist hier, dass Leid nicht verzweckt wird nach dem Motto, oh, ist ja super, du leidest, aber am Ende wird ja dein Glaube dadurch besser. Nee, ich glaube, Leid an und für sich ist nichts Gutes. Aber Petrus gibt uns einen Blick auf das Leiden, der unsere Hoffnung stärkt, dass wir eben erleben dürfen, dass der Glaube, den wir haben, nicht irgendwie vergeblich ist, sondern dass er uns durchtragen kann. Und dass über dem Leiden am Ende auch ein großer Tag der Rettung anbricht, an dem dem Leiden schlussendlich eine Absage erteilt wird, dass es eine Rettung gibt, dass Jesus kommt und alles gut machen wird. Und das ist dieses Erbe, von dem hier in dem Text Petrus schreibt. Am Ende steht die Rettung und deshalb dürfen wir uns jetzt schon freuen. Aber jetzt könnte man fragen, ist diese Hoffnung nicht einfach eine bloße Vertröstung? Nach dem Motto, okay, hier auf der Erde, hier müssen wir vielleicht noch leiden, aber dann, wenn wir mal im Himmel sind, dann wird ja alles gut. Hier muss man noch das Schlechte aushalten, aber im Himmel, da wird alles besser. Ich glaube, das ist so das, was auch dieses Zitat von Greta Thunberg eigentlich so andeutet. Ich will eure Hoffnung nicht. Die bringt euch eh nicht weiter. Ihr könnt da draußen nicht ins Handeln kommen. Ihr könnt nichts tun. Und ihr verbessert die Situation ja hier auf der Erde nicht. Und ich habe euch nochmal ein Zitat von Friedrich Nietzsche mitgebracht. Und der bringt für mich irgendwie so ganz klar auf den Punkt, was er von Hoffnung hält und wie er das sieht. Und er greift zurück auf ein Bild von der Büchse der Pandora, auch einer altertümlichen Sage oder Fabel, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und er schreibt, Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Also dieses Bild der Büchse der Pandora, wo alle Übel eigentlich über die Menschheit ausgeschüttet werden, Hunger und Tod und so weiter. Und in dieser Büchse der Pandora war eben auch diese Hoffnung. Und Nietzsche nimmt das auf und sagt, genau das ist das große Problem der Menschheit. Wir haben das Leiden und diese Hoffnung, die wir haben, dass es mal besser werden könnte, die wird doch eh enttäuscht. Und sie verlängert eigentlich dieses Leiden von uns Menschen bloß. Und eigentlich müssten wir die Hoffnung abschreiben. Aber ich glaube, die Hoffnung, die Petrus hier beschreibt, die ist keine Vertröstung, sondern sie ist eine Hoffnung, die unsere Gegenwart hier verändert. Und deswegen möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen, Hoffnung, die die Gegenwart verändert. Weil ich glaube, die christliche Hoffnung, die verändert unser Handeln schon im Hier und Jetzt. Und ich habe euch nochmal ein Zitat mitgebracht, das nicht im Programmheft steht, aber ein großer Schriftsteller, C.S. Lewis, schreibt, also der hat auch die Chroniken von Narnia geschrieben, der schreibt sehr, oder bringt es sehr treffend auf den Punkt, wenn er über die christliche Hoffnung schreibt. Und er sagt, die Hoffnung ist eine der theologischen Tugenden. Das bedeutet, dass der beständige Blick voraus in die Ewigkeit nicht etwa, wie heute manche Leute denken, eine Art Eskapismus oder Wunschdenken ist, sondern zu den Dingen gehört, die ein Christ tun sollte. Es bedeutet keineswegs, dass wir die gegenwärtige Welt so lassen sollen, wie sie ist. Wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Also die Hoffnung, die wir haben auf die Ewigkeit, die verändert uns so, dass wir sagen, wir verändern auch diese Welt jetzt. Es muss nicht so bleiben, wie es ist, sondern es kann besser werden. Und für mich ist das so ein sehr eindrückliches Beispiel der Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King, der mit seinem Beitrag zur Bürgerrechtsbewegung in den USA dazu beigetragen hat, dass die Rassentrennung in den USA abgeschafft wurde. Und in einer der bedeutendsten Reden eigentlich des 20. Jahrhunderts, die ihr vielleicht schon mal gehört habt oder zumindest dieses eindrückliche I have a dream schon mal gehört habt, da sagt er, und ich habe euch die Rede auch einen Ausschnitt aus dieser Rede mitgebracht, weil mich die auch bei der Vorbereitung doch sehr bewegt hat. Und er sagt in dieser Rede, heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen habe ich einen Traum. Und wir sehen auch hier Martin Luther King, er sieht diese Schwierigkeiten im Heute und Morgen. Er ist nicht realitätsfern, sondern er hat diesen Realitätscheck. Und er sagt weiter, es ist ein Traum, der tief verwurzelt ist im amerikanischen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Das ist diese Hoffnung von King. Diese Hoffnung, auf die er blickt, alle Menschen sind gleich erschaffen. Und ich glaube, das ist das Bild auch, das er von der Zukunft schreibt. Und ich glaube, das ist auch zutiefst geprägt eigentlich von dem christlichen Bild, das er hat durch seinen christlichen Glauben und den auch die Verfasser eigentlich der amerikanischen Verfassung eigentlich hatten, diese tiefe christliche Wahrheit. Und er, die auch Martin Luther so geprägt haben. Und er fährt fort, diese Zukunft auszumalen und mich hat es wirklich bewegt, als ich das nochmal gelesen habe oder gehört habe. Und deswegen wollte ich euch das nochmal vorlesen, weil es genau so ist. Man könnte denken, es ist ja nur eine Vertröstung. Aber ich glaube, dass eben diese Hoffnung, die hier beschrieben wird, uns oder die Menschen damals dazu gebracht hat, dass die Realität tatsächlich verändert wurde. Und er sagt, ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander an einem Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe einen Traum. Und dann spricht er von dieser Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in unserer Nation in eine wunderbare Symphonie der Brüderlichkeit zu verwandeln. Ich würde sagen, das ist das christliche Bild von Hoffnung, die eben die Kraft hat, im Jetzt zu handeln und dadurch die Zukunft zu verändern. Vielleicht auch zu einem Gegensatz, wie Greta Thunberg die Hoffnung sieht. Weil als Christen, da schauen wir eben auf diese Ewigkeit ohne Krieg, ohne Schmerz, ohne Angst und Hass und Gewalt. Und das gibt uns auch für hier und heute ein Vorbild zu handeln, die Gegenwart zu verändern. Das lässt uns handeln, diese Hoffnung. Nicht, dass wir jetzt schon den perfekten Zustand erreichen können und wenn wir den in 5 oder 10 Jahren nicht erreicht haben, dann geht alle Hoffnung irgendwie dahin. Aber jedes Mal, glaube ich, wenn wir Versöhnung erleben, in Familien, in der Gesellschaft, dann wird so ein kleines Fenster auf unsere zukünftige Hoffnung geöffnet, wo wir das sehen können. Wenn wir erleben, dass Frieden gestiftet wird, dass Frieden ist. Wenn wir Menschen mit Nächstenliebe begegnen, statt mit Gleichgültigkeit oder Hass, dann bekommen wir so einen Vorgeschmack auf was es heißt, was noch kommt. Auf diese Hoffnung, die wir haben, dass es einmal so wird, nur in perfekt, in wirklich gut. Auch wenn wir jetzt noch in so einer gebrochenen Welt leben, wo wir ab und zu das vielleicht sehen, dass wir wie Versöhnung geschieht zum Beispiel, haben wir diese Hoffnung, dass es eines Tages perfekt ist. Und das fängt hier schon an, auch wenn es noch nicht ganz perfekt ist. Diese Spannung haben wir hier auch öfter schon im Gottesdienst gehört von schon jetzt und noch nicht. Es ist schon jetzt ein Teil sichtbar, aber noch nicht in seiner Ganzheit. Und ich finde es sehr spannend, wie Petrus das gleich am Anfang im Text aufgreift, wenn er schreibt in Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Wir dürfen jetzt schon ein neues Leben haben. Wir erleben jetzt schon, was es heißt, in einem Stück, was wir in Zukunft hoffen. Und ich finde es spannend, dass er damit eigentlich ganz klar auch an die Verkündigung von Jesus anknüpft, der immer wieder vom Reich Gottes spricht, das jetzt schon anfängt, aber dann in Ewigkeit in Vollendung kommen wird. Es ist schon da, aber perfekt kommt es noch in Zukunft. Was ich in Bezug auf dieses neue Leben und auf diese Hoffnung sehr spannend fand, dass die Hoffnung gar nicht am Anfang steht. Es ist nicht die Hoffnung, wegen der wir dieses Erbe, von dem Petrus spricht, bekommen, die Verheißung auf das Zukünftige, sondern die Verheißung steht am Anfang und die Hoffnung folgt daraus. Wenn Christen sich zu Jesus bekennen, dann erleben sie, dass diese Hoffnung aufbricht. Erst fällt die Entscheidung für eine Nachfolge von Jesus und dann bekommen wir diese Verheißung auf das Erbe und auf diese aufgezeigte Hoffnung. Und ich finde es cool, dass wir in ein paar Wochen hier eine Taufe feiern dürfen, wo wir das ganz hautnah eigentlich erleben dürfen, was es heißt, so dieses neue Leben, wenn Menschen sich entscheiden, ja, ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen und wie wir sehen, dass dann diese Hoffnung durchbricht. Also hier auch kleine Werbung, bei der Taufe dabei zu sein, ich finde es immer sehr cool, das zu sehen und auch die Zeugnisse zu hören von dieser Hoffnung, die Menschen ganz hautnah in ihrem Leben erleben. Und als Menschen, die Christen sind, sind wir Zeugen dieser Hoffnung. Und als letzten Punkt stellt sich für mich hier noch die Frage, und ich komme dann zu meinem letzten Punkt, oder der letzte Punkt, warum eigentlich Hoffnung keine Vertröstung ist, ist eigentlich die große Frage, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Wenn das versprochene Erbe tatsächlich da ist, dann ist auch die Hoffnung, die wir haben, gar keine Vertröstung. Denn dann ist sie wirklicher Trost. Dann ist es eine wirkliche Hoffnung. Wenn wir wirklich glauben, dass der Tag der Rettung anbricht und alles gut wird, wenn es wirklich geschieht, wenn es Wahrheit ist, dann ist es eine wahre Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und das, was in Text 4 hier mit der sicheren Hoffnung übersetzt wird, das steht dann in dem griechischen Grundtext, steht eben diese lebendige Hoffnung. Und das ist eigentlich so ein cooles Gegenüber für mich, das Bild zu einer toten Hoffnung, wo eben nur eine Vertröstung ist, eine Hoffnung auf was, was nicht wahr ist. Eine Hoffnung auf was, was nur eine Vertröstung ist. Die ist eigentlich in dem Sinne tot, aber wenn sie wahr ist, dann ist es eine lebendige Hoffnung. Und ich komme zu meinem letzten Punkt, die Hoffnung, die einen Grund hat. Was macht eigentlich diese lebendige Hoffnung aus? Und das stellt Petrus hier auch nochmal ganz an den Anfang. Jesus ist der, der als erster von den Toten auferstanden ist. Das ist eigentlich dieser Fixpunkt der christlichen Hoffnung. Das ist der Wendepunkt eigentlich der ganzen Weltgeschichte aus christlicher Sicht. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Der, der alles erschaffen hat, der große Gott, der das Universum erschaffen hat, der allmächtig ist, wird zu einem Menschen, wie wir auch Menschen sind. Und er wird zu einem Menschen, und wir sehen das in Jesus und wir lesen das, der wie wir alle stirbt. Aber, und hier bricht diese große Hoffnung Bahn, Jesus bleibt nicht tot. Jesus wird von den Toten von Gott auferweckt. Und weil Jesus auferstanden ist, haben wir die Gewissheit, dass auch wir, wenn wir ihm nachfolgen, mit ihm auferstehen werden. Das ist das, was Petrus am Anfang dieses Textabschnitts in Vers 3 schreibt. Und das ist das, was eigentlich die ganze Bibel bezeugt. Auch Paulus schreibt es zum Beispiel im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Und er fasst es eigentlich damit zusammen. Und er schreibt, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die an ihn glauben, an ihn gestorben sind, auferstehen. Sorry. Dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und dass Jesus auferstanden ist, ist eigentlich dieses Zeugnis von der Hoffnung von Anfang an in der ganzen Kirchengeschichte. Wäre Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden, dann hätte das Christentum eigentlich gar keine Relevanz und wäre überhaupt nicht das geworden, was es ist. Es hätte keinen Bestand. Und für diese Hoffnung auf die Auferstehung haben die ersten Christen auch gelitten und wurden verfolgt und tun das zum Teil bis heute. Die lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen, die gründet sich also auf den lebendigen Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Und dieser lebendige Jesus, der ist heute der gleiche, wie er damals war. Und ja, ganz am Ende des Textes steht es, wir sehen diesen Jesus heute nicht. Spricht Petrus von in den Versen 8 und 9. Aber das rüttelt kein Stück an dieser lebendigen Hoffnung. Weil Jesus, obwohl er nicht sichtbar ist, trotzdem versprochen hat, dass er bei uns ist. Er hat den Menschen, die ihm nachfolgen, zugesagt, dass er immer bei ihnen sein wird. Und diese Verheißung, die Jesus macht, die gibt er nicht einfach als nur ein Versprechen, sondern er hat die Zusage gegeben, dass wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir an ihn glauben. Und dieser Heilige Geist ist allen Christen geschenkt. Und der Heilige Geist ist der ein Teil von Gott selbst ist, kommt in unser Leben. Und er ist das lebendige Zeugnis eigentlich in unserem Leben, wenn wir Christen sind, dass wir diese Hoffnung haben. Wenn wir Christen sind, dann haben wir diese lebendige Hoffnung auf das Erbe im Himmel. Und das ist bezeugt durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht bloß ein Versprechen, sondern es ist eine Realität im Leben eines jeden einzelnen Christen. Die Bibel spricht da von einem Unterpfand oder einer Anzahlung eigentlich darauf, auf dieses ewige Erbe. Wir erleben das jetzt schon im Kleinen, wir bekommen jetzt schon den Vorgeschmack auf das Ewige. Wir werden gleich noch ein Lied singen, wo wir genau von dieser Hoffnung nochmal hören werden. Und ich möchte zum Ende der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, die über den Tod und über dieses Leben hinausgehen darf. Eine Hoffnung auf ein lebendiges Erbe, auf ein ewiges Erbe, das im Himmel auf uns wartet, wo kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird. Auf eine Ewigkeit, die bei dir zu Hause ist. Und wir danken dir aber, dass diese Hoffnung keine Vertröstung ist, sondern dass wir jetzt schon das in Stücken erleben dürfen und dass wir jetzt schon das erleben dürfen und dass wir unser Handeln davon prägen lassen dürfen, was diese Hoffnung ausmacht. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist erleben lässt, dass wir sehen, dass du wirkst in unserem Leben und dass diese Hoffnung, die wir haben, wirklich einen Unterschied macht in unserem Leben. Danke, dass du das versprochen hast und dass du deine Zusage halten wirst. Amen.